Stell dir mal den Worst Case vor, du bist in 15 Jahren noch am Leben oder zu Renteneintritt. Ja. Dann wird sie ja auch sehr wahrscheinlich Geld für die Rente haben.
Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sage ich mal, um anzufangen mit dem Geld investieren?
Ja gut, der ideale Zeitpunkt liegt natürlich immer in der Vergangenheit. Dann bist du ja viel komfortabler in den Entscheidungen, die du treffen kannst, zu sagen, ich kündige jetzt und wenn es 6 Monate lang nicht läuft, ist es nicht schlimm, weil ich habe Geld auf der Seite liegen, ich kann davon leben.
Finne und das Geld.
Ein ARD-Podcast von Das Ding.
Und damit herzlich willkommen zum wahrscheinlich besten Podcast, den es online zu hören gibt, in dem wir über das schönste Thema auf der Welt reden, und zwar Kohle. Ich hatte neulich meinen 18. Geburtstag und jetzt könnte man vielleicht denken, ich wäre reich beschenkt worden von Oma Mantaui, von meiner Mom einen Neuwagen, aber leider war dem nicht so. Ich habe sage und schreibe Trommelwirbel 50 Euro bekommen. Ja, was soll man sagen? Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber da sind dann alle anderen Geburtstage, die ich in meinem Leben hatte, auf jeden Fall mehr rausgesprungen. Meine Oma hat mir noch ein T-Shirt geschenkt, wo 18 Jahre drauf stand und ein Buch mit dem Titel 18 und jetzt. Ich glaube, das sind so die ersten beiden Vorschläge, wenn man googelt, was man anderen zum 18. Geburtstag schenken soll. Ja, auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, Oma. Dankeschön dafür. Ich hoffe, sie sieht diesen Podcast nicht. Ich habe dich natürlich lieb. Aber man kann trotzdem meiner Oma nichts verübeln, denn immer wenn wir als Familie bei ihr zu Besuch waren, haben wir als Enkel schon ganz gut abgesahnt. Hier mal 5 Euro, da 10. Problem war nur, meine Mama hat immer davon mitbekommen und ist dann nach dem Besuch ganz sneaky zu uns hingelaufen mit einem Lächeln auf dem Gesicht und hat gesagt, hey, ihr habt doch gerade Geld von der Oma bekommen, gebt es mir doch mal, ich bewahr's für euch auf, ihr bekommt es dann später wieder zurück. Und ihr dürft dreimal raten, wir haben das Geld nie wieder gesehen. Ich glaube, das ist mit Abstand die schlechteste Anlagemethode, die es gibt. Und falls ihr auch mal die Situation habt, dass eure Mom euer Geld aufbewahren will, dann rennt, Freunde. Jetzt habe ich euch ungefähr so erklärt, was die schlechteste Anlagemethode von Geld ist. Und natürlich habe ich wieder euch gefragt, was ihr mit eurem ersparten Geld denn so macht. Und das waren eure Antworten.
Also mein Lieber, also sparen in der heutigen Zeit finde ich super schwierig, weil mit dem wenigen Geld, was man heute verdient, egal in welcher Berufsgruppe sich man bewegt, daher, ich lebe in dem Grundsatz, ich hau raus, wie es reinkommt, weil Geld ist nur eine Zahlung, es kommt genau wieder rein.
Tja, was soll ich großartig mit meinen Gesparten machen? Also ich kann das Gesparte schön sparen, damit ich im nächsten Jahr meine Heizkostenabrechnung stemmen kann. Ja, und hoffen, dass ich irgendwie nächstes Jahr mal schaffe, mit meinem Freund in Urlaub zu fahren, ne?
Also Bro, von dem gesparten Geld würde ich mir erstmal sinnvoll Immobilien anschaffen.
Im Moment spare ich sehr viel für meinen Moped-Führerschein, da ich dieses Jahr anfange und mir dann auch ein Moped kaufen will und natürlich den Führerschein auch bezahlen muss. Genau, und ich spare schon seit ein paar Jahren.
Ich finde es immer mega cool, dass so viele von euch sich irgendwie an dem Podcast beteiligen. Und wenn ihr euch auch an dem Podcast beteiligen wollt, dann folgt mir auf Insta. Da will ich nämlich immer eure Meinung wissen zur nächsten Podcast-Folge. Deswegen auf gar keinen Fall verpassen und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr so sagt. Aber dafür haben wir natürlich heute einen Gast, der sich bestens damit auskennt, wie man Geld richtig anlegt. Er ist riesig auf YouTube. Ich glaube, der größte Finanzchannel, den es gibt im deutschsprachigen Raum. Und jeder, der Geld anlegen will, geht zu ihm und fragt nach seiner Meinung. Heute haben wir zu Gast Thomas von Finanzfluss und ich hoffe, er gibt mir auch ein paar Tipps, wie ich mein Geld anlegen kann, wenn ich es nicht gerade meiner Mutter zur Aufbewahrung gebe. Hi.
Servus. Hi, Finne. Freut mich, hier zu sein.
Kurze Frage zum Start. Wie viel Geld hast du auf dem Konto?
Ich glaube, 142 Euro derzeit.
142 Euro?
Ja, wir haben heute aber die Gehälter überwiesen. Das heißt, es sollte wieder ein bisschen mehr reinkommen heute.
Die Gehälter überwiesen? Wie viel wurde da überwiesen? Kannst du
das
sagen?
Das kann ich nicht sagen, nein. Also es wurde viel überwiesen, aber nicht alles an mich, sondern der Großteil ans Team.
Okay, aber wie machst du das jetzt, wenn du jetzt einen Großeinkauf machen willst?
Dann mache ich heute keinen Großeinkauf, sondern warte jetzt bis Montag und dann ist wieder ein bisschen mehr Geld auf dem Konto und dann kann ich einkaufen gehen.
Also für Essen ist gesorgt.
Genau, genau, ja. Also mit 140 Euro kann man auch an einem Tag gut klarkommen, also ist kein Problem.
Perfekt. Wie viel Geld hast du bar? Hast du eine Spardose oder?
Kannst du ja so gar nicht sagen, aber gar nicht so viel. Ich bin jetzt gerade in Frankreich. In Frankreich zahlt man ziemlich wenig bar, von daher relativ wenig. Ich würde mir jetzt schätzen, ohne jetzt mein Geldbeutel holen zu gehen, so 50, 60 Euro.
50, 60 Euro, okay.
Also ich war also die letzten Tage jetzt auch in Deutschland, deswegen habe ich ein bisschen mehr vor mitgenommen, weil Taxen und so weiter mögen es immer eher bar bezahlt zu werden, aber sonst bin ich immer relativ bescheiden, was Bargeld angeht.
Du sparst auch, oder nicht? Oder wie kann man das bei dir sagen? Was sparst du? Legst du mehr an? Was machst du?
Genau, also das sind ja zwei Seiten von derselben Medaille, ne? Also zunächst einmal musst du sparen. Sparen bedeutet ja nichts anderes, weniger ausgeben, als du einnimmst. Und auf der anderen Seite gibt es dann das Investieren. Also du solltest dein Geld nicht nur sparen und irgendwo auf dem Konto verschimmeln lassen. Deswegen habe ich so wenig auf dem Konto. Sondern idealerweise investieren, ja. Und beides mache ich.
Weil es die Inflation auffrisst? Oder warum nicht auf dem Konto lassen?
Aus verschiedensten Gründen, weil wir ja in Zukunft uns vielleicht größere Sachen leisten wollen, die wir nicht einfach so mit einem Gehalt bezahlen können. Beispielsweise kurzfristige Dinge wie zum Beispiel ein Urlaub oder ein neues Auto oder solche Konsumausgaben, sagen wir es mal so. Da gibt es ja auch das Thema Altersvorsorge, muss man sich ja auch selbst drum kümmern oder zum großen Teil drum kümmern. Dann gibt es Leute, die wollen vielleicht finanziell frei werden. Dann gibt es Leute, die haben vielleicht einen Überschuss, wollen was auf die Seite legen für Kinder. Also die Motivation für Geld auf die Seite zu legen ist extrem vielfältig, aber man sollte es auf jeden Fall tun, ja.
Okay, du hast gerade Konsumgüter gesagt, hast von Urlauben und so weiter gesprochen. Was war so das krasseste Konsumgut, was du dir mal gegönnt hast von deinem Geld?
Ich bin eigentlich relativ sparsam. Du siehst, meine Handgelenke sind leer, da ist nichts dran. Außer manchmal so eine Sportuhr. Ich glaube, das Teuerste, also zumindest das, wo ich mich jetzt mal dran erinnern kann, ist, dass ich mir eine ziemlich coole Soundanlage für hier in die Wohnung gestellt habe für, ich glaube, 2.500 Euro. Das war schon. Da muss ich ein bisschen über meinen Schatten springen, aber es lohnt sich. Ich höre viel Musik hier.
Aber Auto irgendwie, was da, also ganz normales Auto oder?
Ich habe gar kein Auto. Ich wohne ja in zwei Großstädten. Also in Paris ist Autofahren absoluter Horror, weil um von A nach B zu kommen, brauchst du, keine Ahnung, 20 Minuten, um dann den Parkplatz zu finden, nochmal 40 obendrauf. Also du hast eine super gute Metro hier. Im Zweifelsfall gibt es ja immer noch, wie nennt man das so, Sharing-Autos, weißt du, die du halt mieten kannst. Und in Berlin brauche ich es auch nicht. In Berlin bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs oder auch mit dem Öffentlichen. Oder wenn ich wirklich mal ein Auto brauche, dann miete ich mir halt eins. Das ist insgesamt deutlich günstiger, als eins zu besitzen. Und ich habe nicht die Kopfschmerzen mit Parken, Tanken, Gehen und dem Ganzen.
Nehmen wir mal an, ich habe jetzt 100 Euro übrig. Ich bin jetzt 18 Jahre alt. Was mache ich mit dem Geld am besten? Lege ich das jetzt an?
Kommt natürlich immer so ein bisschen auf deine persönliche Situation an. Also die erste Frage, die du dir stellen musst, ist, hast du sonst schon irgendwas auf der Seite liegen? Wenn nicht, dann würde ich mir erstmal so einen, also wir nennen das immer Notgroschen, das klingt immer so ein bisschen altbacken, ja, aber einfach mal so einen kleinen Krisenfonds auf die Seite legen, wo du halt einfach irgendwo auf ein Girokonto oder ein Tagesgeldkonto so ein paar Netto-Gehälter dir zusammensparst oder wenn du halt noch Student bist, halt ein paar hundert Euro für den Fall, dass du halt mal ein bisschen Geld brauchst. Beispielsweise, du ziehst um und musst eine neue Kaution begleichen, hast aber die alte Kaution von deiner vorherigen Wohnung noch nicht zurückgekriegt. Oder du musst dir eine erste Wohnung einrichten. Das sind ja alles etwas größere Kosten und da lohnt es sich natürlich, einen finanziellen Puffer zu haben, weil sonst wäre die Alternative, du kannst es dir von zu Hause leihen, klar, also das ist natürlich immer die bessere Alternative, zinsloser Kredit, oder du überziehst das Girokonto und das ist halt super teuer, ne? Und das, um das zu verhindern, ist es gut, ein bisschen Geld auf der Seite liegen zu haben. Und wenn du dann halt so diesen Secure, also diesen Sicherheitsfonds, diesen Notgroschen hast, dann machst du da einen Haken dran und dann kannst du anfangen, mit deinen 100 Euro am Kapitalmarkt zu investieren, genau.
Am Kapitalmarkt, okay. Ich verstehe kein Wort, aber...
Also Kapitalmarkt sind Aktien, sorry.
Das sagt ihr vielleicht. Okay, ich bin ehrlich, ich weiß jetzt nicht genau, was ein Tagesgeldkonto ist.
Kein Thema, kann ich drauf eingehen.
Macht das Sinn für mich? Also sollte ich auch so ein Konto anlegen?
Ja, also ein Tagesgeldkonto. Im Endeffekt ist das das modernere Sparbuch sozusagen. Es ist quasi wie so ein Girokonto. Da packst du dein Geld drauf und da kommst du aber täglich ran. Also du kannst täglich deine Kohle dort abziehen. Und deswegen heißt das Ding Tagesgeldkonto, hat nur den Unterschied, also zum Girokonto, dass du damit nicht bezahlen kannst mit dem Geld, was da drauf ist, sondern du bekommst dort Zinsen. Also du musst dir vorstellen, du hast ein normales Girokonto, da wo deine Kreditkarte drauf ist, wo deine Abbuchungen kommen, wo dein Gehalt drauf kommt und so weiter. Und du hast das Tagesgeldkonto, da schiebst du einmal Geld rüber, da kriegst du ganz kleines bisschen Zinsen. Also mittlerweile kriegst du da 1,5% Zinsen oder sowas in die Richtung. Und das ist halt vor allem gedacht für kurzfristige Anlage.
Okay, also sollte ich mir auch einrichten.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also das ist wirklich, um dort deine Rücklagen liegen zu lassen. Also beispielsweise deine 3-4 Monatsgehälter oder sowas. Für Möbel zu kaufen, Umsatz und so weiter. Umsatz sage ich Urlaub, meine ich.
Und warum sollte man nicht alles auf dem Tagesgeldkonto haben? Also warum braucht man überhaupt noch ein Girokonto?
Ja, mit dem Girokonto, das brauchst du zum Bezahlen und alles aufs...
Also das kann man nicht mit dem Tagesgeldkonto
machen? Nee, kannst du nicht. Nee, das ist quasi wie, musst du dir vorstellen, wie so ein Sparbuch. Ne? Da machst du einmal eine Überweisung hin. Ich habe damals eine Ausbildung in der Bank gemacht und da kamen dann immer die älteren Herren und Damen, die noch solche Sparbücher haben. Das musst du dir vorstellen, wirklich wie so ein kleines Buch. Ne? Und das packst du dann in so einen Drucker rein und dann kriegst du da reingedruckt, wie so ein Kontoauszug, wie viele Zinsen du bekommen hast. Das gibt's aber heute eigentlich kaum mehr. Und der Nachfolger davon ist eigentlich das Tagesgeldkonto. Und alles aufs Tagesgeldkonto packen macht eigentlich deswegen keinen Sinn. Also da würde ich das dann eher in Aktien oder andere Anlageklassen investieren, weil du dort natürlich mehr Renditen bekommst. Also im langfristigen weltweiten Durchschnitt über alle Aktien hinweg hast du ungefähr um die 7% pro Jahr gemacht. Und jetzt bist du beim Tagesgeldkonto ungefähr bei 1,5%. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass wir eine super hohe Inflationsrate haben, helfen dir 1,5% Zinsen auch nicht. Also wenn du willst, kann ich da kurz drauf eingehen.
Ja, gerne.
Warum nicht? Also vielleicht mal Inflation. Also Inflation heißt ja, dass dein Geld weniger wert wird, ne? Das heißt, du hast genau. Ja heute 100 Euro. Für die 100 Euro kannst du dir heute, keine Ahnung, sagen wir mal 100 Brötchen kaufen oder sowas in die Richtung. Sind ein bisschen teure Brötchen, aber okay. So, und in 3 Jahren, also wenn du, sagen wir mal, hast 10% Inflation im Vorjahr, dann werden deine Brötchen 10% teurer. Das heißt, um 100 Brötchen zu kaufen, bräuchtest du dann 110 Euro. Das heißt, für 100 Euro kriegst du nur ein bisschen weniger.
Okay. Ja, das ist blöd. Das sollte natürlich nicht passieren. Davon ist man irgendwie geschützt, wenn man natürlich Aktien hat, oder?
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Also diese Inflation, die musst du natürlich umgehen, indem du versuchst, dass dein Vermögen stärker wächst als diese Inflation. Also du musst dann versuchen hinzubekommen, dass du aus deinen 100 Euro gleichzeitig auch 110 Euro machst. Jetzt haben wir natürlich diese 10% Inflation, sind absolute Ausnahmeerscheinung. Normalerweise bist du eher so bei um die 2% Inflation pro Jahr. Also das ist so das Ziel. Ja. Und jetzt sind wir natürlich in der extrem hohen Inflationsphase, aber sagen wir mal, es sind nur 2%. Du kriegst aber 1% auf dein Tagesgeldkonto, dann verlierst du ja immer noch. Ja? Also aus deinen 100 Euro werden 101 Euro, also 1% mehr. Aber auf der anderen Seite ist die Inflation 2%, also 102 Euro. Ja? Das heißt, da fehlt dir noch was.
Okay, also das ist eine Möglichkeit, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann, sage ich mal.
Genau, genau.
Okay, und wie läuft es jetzt, wenn ich das Geld jetzt habe und ich will es investieren? Was ist da derzeit, ich weiß, das ist wahrscheinlich die häufigste gestellte Frage, die du bekommst, wie lege ich das an?
All in Dogecoin. Nein, Scherz beiseite. das war, nochmal Disclaimer, das war ein Scherz.
Ach so.
Also es ist schon mal wichtig zu wissen, auf welchem Horizont, von welchem Zeithorizont sprechen wir. Ne? Du kannst es jetzt nicht, du kannst jetzt nicht pauschal sagen, alle 100 Euro müssen immer grundsätzlich in Aktien investiert werden. Wenn du nämlich zum Beispiel nur eine kurze Laufzeit hast und mit kurz meine ich 5 Jahre, für viele Leute ist es halt schon super lang und wenn ich jetzt auch zum Beispiel so an Karrieren denke oder solche Dinge, in 5 Jahren kann man Bachelor- und Masterstudium gleichzeitig machen. Also es ist schon eine sehr lange Zeit. Allerdings ist das am Aktienmarkt sehr kurz, weil am Aktienmarkt kann es halt mal passieren, dass du Finanzkrisen hast und die sorgen halt dafür, dass deine Aktien halt tiefrot sind, also dass du dort Verluste drin hast. Und deswegen ist es wichtig, halt langfristig anzulegen, damit du immer wieder die Zeit hast, die Verluste auszugleichen. Also sprich, quasi sitzen zu bleiben und zu warten, bis die Kurse wieder steigen. Deswegen ist es wichtig, dass wenn du in Aktien investieren willst, dass du dann einen sehr langen Anlagehorizont hast, wird meistens 10 Jahre empfohlen. Ich gehe meistens noch ein bisschen länger, so 15 Jahre und da merkst du halt schon, also investieren solltest du jetzt nicht, um dir irgendwelche Konsumausgaben zu ermöglichen, beispielsweise in Urlaub oder sowas. Da reicht es, wenn du es halt einfach nur auf die Seite packst, aufs Girokonto, weil das Risiko einfach zu hoch ist, dass, wenn du das Geld brauchst, dass dann weniger da ist, als das, was du einbezahlt hast. Und deswegen ist am Aktienmarkt investieren halt eine sehr, sehr langfristige Sache. Ne?
Okay, alles klar. Perfekt.
Sag ruhig, wenn ich irgendwas...
Nee, alles gut. Ich überlege gerade nur, weil ich bin jetzt 18 Jahre alt. Und für mich sind natürlich 15 Jahre extrem viel Zeit. Also
natürlich,
ich weiß nicht, was in 15 Jahren bei mir im Leben abgeht. Ich weiß nicht, ob ich in 15 Jahren überhaupt noch am Leben bin. Also es ist eine unvorstellbare Zeit für mich. Deswegen.
Aber stell dir mal den Worst Case vor, du bist in 15 Jahren noch am Leben oder zu Renten eintritt. dann wirst du ja auch sehr wahrscheinlich Geld für die Rente haben oder so. Ne?
Und
also Rente ist natürlich, ich verstehe das, ja. Ich meine, ich bin ein bisschen älter als du, aber
wie alt?
Das 33.
Okay.
Da kriege ich aber jetzt auch keine Gänsehaut davon, wenn mir jemand sagt, ja, leg mal Geld auf die Seite für die Rente, weißt du? Das ist schon super, super langweilig. Aber das Wichtige ist ja der Weg dorthin, weißt du? Weil dadurch, dass du dir halt ein eigenes Vermögen aufbaust oder eigene Vorsorge betreibst, bist du viel selbstbewusster im Leben. Weil stell dir mal vor, du kommst irgendwie in einen Job und so weiter, absoluter Traumjob und so und nach 1-2 Jahren puppt sich das so heraus, du kommst mit dem Chef nicht so klar oder irgendwie ist es nicht so das Gelbe vom Ei, wie du es dir vorgestellt hast. Und vielleicht hast du sogar mit der Idee gespielt, mal zu gründen oder TikTok-Creator zu werden. Und wenn du dann ein bisschen Geld auf der Seite liegen hast, ja, dann bist du ja viel komfortabler in den Entscheidungen, die du treffen kannst, zu sagen, ich kündige jetzt und wenn es 6 Monate lang nicht läuft, ist nicht schlimm, weil ich habe Geld auf der Seite liegen, ich kann davon leben. Und das ermöglicht dir ja komplett neue Freiheiten. Also ja, diesen etwas langfristigen Gedanken kann ich schon verstehen, dass das manchmal ein bisschen, ja, dass du dir denkst, okay, das sind jetzt so lange Zeiträume fast wie die ganze Zeit, die ich schon lebe. Aber ja, man muss versuchen, vielleicht da so ein bisschen längerfristig zu denken, ja.
Okay, gehen wir mal ganz weg von den Aktien und dieser Anlagemöglichkeit. Wie kann ich sonst mein Geld anlegen? Ich meine, es gibt irgendwie Gold. Was gibt's noch?
Also gibt's wie Sand am Meer, ne? Also du kannst in alles Mögliche dein Geld anlegen. Was immer wichtig ist zu verstehen, wenn du Geld anlegst, dass es immer eine Beziehung gibt zwischen Risiko und Rendite. Also Rendite sind ja quasi die Zinsen, die du verdienst, die Kapitalerträge. Und je mehr du damit davon verdienen kannst, desto höher ist auch entsprechend das Risiko. Ja, also Aktien werfen langfristig eine sehr attraktive Rendite ab, haben aber natürlich auch ein Risiko. Ne? Das merkt man daran, dass die halt schwanken. Immobilien werfen eine etwas, also im langfristigen Durchschnitt eine etwas geringere Rendite ab als Aktien, sind dafür aber auch etwas weniger risikoreich. Und diesen Zusammenhang muss man halt immer sehen. Und da kannst du halt alle Anlageklassen reinpacken und sagen, ich hätte gerne ein bisschen risikoärmer, so ein Sparbuch oder so das Langweiligste überhaupt. Oder ich hätte es gern ultimativ riskant und dafür die Möglichkeit, potenziell halt viel damit zu verdienen. Und dann sind wir zum Beispiel im Kryptobereich oder so. Und da kannst du halt wirklich alles einordnen. Und Gold ist halt so, ja, liegt irgendwo, würde ich mal sagen, zwischen Aktie und Immobilie. Ja.
Immobilien, also hast du auch Immobilien?
Ich habe selbst keine Immobilie. Also ich bin gerade am Überlegen. Also die Wohnung, in der wir hier sind, wurde uns gerade zum Kauf angeboten. Jetzt sind wir am Überlegen, ob wir das machen sollen.
Für wie viel?
Wär schon teuer. Kann ich nicht drauf eingehen. Aber hier Paris ist schon teuer. Ich kann es dir pro Quadratmeter sagen. Also die Pariser Preise sind so um die 12.000 Euro pro Quadratmeter. Also.
Okay, und wie viel Quadratmeter die Wohnung?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Raffiniert. Vielleicht nochmal zum Immobilienthema. Ich habe halt indirekte Immobilien. Ne? Also du kannst in Aktiengesellschaften investieren, die selbst Immobilienportfolios halten. Sowas mache ich zum Beispiel. Sowas wie zum Beispiel eine Vonovia.
Was hat dich bisher davon abgehalten, in Immobilien zu investieren?
Ich bin eigentlich relativ flexibel und wollte jetzt nicht unbedingt einen festen Standort irgendwo haben und habe auch keine Lust, mich um Mieter zu kümmern oder sonstige Dinge. Also ich finde Immobilieninvestment sehr zeitintensiv.
Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sage ich mal, um anzufangen mit dem Geld investieren? Gibt es da irgendwie ein Alter, wo du sagst, okay, da auf gar keinen Fall, das ist viel zu früh? Oder vielleicht sogar ein Alter, wo du sagst, ey, das ist viel zu spät, du hättest schon vor 5 Jahren investieren müssen.
Ja gut, der ideale Zeitpunkt liegt natürlich immer in der Vergangenheit. Ne? Also wenn du es geschafft hättest, vor 100 Jahren schon anzufangen zu investieren, dann, aber das ist natürlich unrealistisch. Das heißt, der beste, der nächstmögliche Zeitpunkt ist natürlich jetzt. Also je früher du anfangen kannst, desto besser. Aus 2 Gründen. Also erstens mal, du sammelst frühzeitig Erfahrung. Selbst wenn du mit sehr kleinen Beträgen anfängst, also du hast jetzt zum Beispiel gesagt, 100 Euro jeden Monat, das ist ja schon für Studenten oder Azubis viel Geld. Also es gibt ja auch...
Ja, auf jeden Fall.
Aber du kannst auch mit viel weniger schon anfangen. Also es gibt sogar bei manchen Neobrokern, die fangen ab 1 Euro pro Aktiensparplan an. Gut, das ist echt ein bisschen wenig. Also so ein 10er oder 25 Euro könnten es schon sein. Aber damit sammelst du erstens schon mal Erfahrung und zweitens siehst du dann, also bist du schon mal langfristig dabei und machst mal so ein paar Krisen durch und sammelst einfach mal Erfahrung an dem Wort, was ich eben eingeworfen habe, Kapitalmarkt, also an dem Markt, wo Kapital gehandelt wird, also beispielsweise Aktien.
Ja.
Und deswegen macht es schon Sinn, frühzeitig sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Aus Fehlern lernt man.
Ja, genau. Also erstens mal, wie gesagt, dass du halt was dazu lernst und dann, dass du halt langfristig investieren sollst und je früher du dann anfängst, desto besser, ne?
Okay, wann hast du angefangen?
Lass mich schon mal kurz überlegen. Ich glaube mit 14 ungefähr. Ich habe es im Buch, habe ich das ein bisschen genauer beschrieben. Habe ich noch mal ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt. Vielleicht sogar noch einen Ticken früher. Naja, gut, mein Vater hat damals so einen Börsenbrief abonniert. Also ein Börsenbrief ist quasi, wo Leute, die sich mit der Börse beschäftigen, halt einen Brief schreiben, also in der Regel digital, also als Newsletter. Damals war das aber noch ein echter Brief, also der kam dann halt per Post. Und das waren dann ziemlich smarte Analysten, die dann halt mit verschiedenen Vorständen gesprochen haben von an der Börse gelisteten Unternehmen, also von AGs. Und die dann herausgefunden haben, welche Firmen potenziell in Zukunft gute Zukunftsaussichten haben, welche eher weniger. Und das habe ich dann gelesen. Okay. Also mein Vater hat das abonniert. Ich habe das gelesen und habe ich ihm gesagt, kauf jetzt das. Hat manchmal geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Aber unter 18 kannst du ja noch keine eigenen Wertpapiere kaufen.
Habe ich auch feststellen müssen. Jetzt bin ich gerade 18 geworden, deswegen ist es ab jetzt gerade möglich. Ganz kurze Frage, die mich mal interessiert. Was war die erste Aktiengesellschaft, in die du investiert hast?
Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, es war entweder Sixt, kennt man ja, ne? Oder WMF, klar. Die sind die dieses schöne Besteck machen. Oder was hatte ich noch? Grammar, das ist ein Automobilzulieferer. Einer dieser drei müsste es gewesen sein, ja.
Mhm. Und immer noch investiert?
Nee, ich habe gar keine einzelnen Aktien mehr. Ich habe nur noch... Pools, also sogenannte ETFs. Also ETFs sind im Endeffekt wie so ein Korb, wie so ein Obstkorb. Und der Vorteil ist halt, du kannst da halt ganz viele Aktien reinschmeißen und hast da halt durch halt den Vorteil, dass du dein Risiko reduzierst.
Hast du mit deiner ersten Investition Erfolg gehabt oder ging es eher nach hinten?
Ich glaube schon. Ich würde jetzt nicht mehr genau beschwören, aber die einzelnen Aktien, die wir uns da ausgewählt haben, das war zugegebenermaßen aber auch in einer guten Börsenphase. Also viele Leute stellen sich ganz gerne so als Investments-Gurus und Superstars hin, aber das ist natürlich besonders leicht in der Phase, wo die Märkte hochgehen. Deswegen würde ich mir das jetzt nicht als persönlichen Erfolg anheften, sondern vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt, in einen gesamthaft steigenden Markt zu investieren.
Krypto ist dir zu risikolastig oder bist du da auch?
Ich bin in Bitcoin investiert. Also Krypto insgesamt nicht. Also es gibt da ziemlich viele Projekte, wo ich keinen Sinn dahinter sehe, aber ich habe auch einen Teil meines Vermögens in Bitcoin investiert.
Wie viele hast du?
Wie viele Bitcoins? Das kann ich nicht sagen. Oder möchte ich nicht sagen. Nee. So.
Sind es mehr als 10?
Kann ich nichts zu sagen. Vielleicht mehr, vielleicht weniger.
Okay. Glaubst du, die Bitcoins werden weiterhin steigen?
Na, jetzt sind sie erstmal gefallen. Also das letzte Mal, wo ich nochmal nachgekauft habe, waren sie so um die 45 oder sowas. Jetzt bist du bei 45.000. Jetzt bist du bei 15.000. Also läuft gerade nicht so. Ich könnte mir aber vorstellen, also wie gesagt, es ist eine sehr, sehr, also was man dazu sagen muss, ist eine große Spekulation. Ne? Es gibt die Möglichkeit, dass Bitcoin langfristig steigt, aber es gibt genauso gut die Möglichkeit, dass Bitcoin nicht mehr weiter steigt, ja, oder dass es da keinen anständigen Use Case gibt. Es hängt halt einfach nur davon ab, ob es zukünftig einen Nutzen haben wird. Ne? Und das ist noch eine große Spekulation.
Aber du bist eher auf der Seite Bitcoin.
Ja, wobei man auch dazu sagen muss, ne? Also ich habe im einstelligen Prozentbereich, also weit unter 10% meines Gesamtvermögens in Bitcoin investiert. Also ich streue das halt schon, also ich versuche da das Risiko möglichst gering zu halten. Und sagen wir mal so, wenn das jetzt auf Null gehen würde, Bitcoin, das wäre natürlich tragisch, aber ich wäre dadurch nicht ruiniert. Ne? Deswegen ist es halt wichtig, dass man sein Geld immer aufteilt in möglichst verschiedene Anlageklassen, Investmentmöglichkeiten und nicht alles auf ein Pferd setzen. Das ist ganz wichtig.
Ganz harte Frage. Was machst du, wenn jetzt der Markt einbricht? Also irgendwie die Unternehmen einfach alle ins Minus gehen, heißt auch dein Vermögen, das du hast, weil du hast ja nicht bar, sondern das meiste in Depots. Was machst du?
Ja. Also mein gesamter Net Worth, das ist so ein Ausdruck aus dem Amerikanischen, der heißt im Endeffekt, dein Wert deiner Vermögensanlage ist im Vergleich zum Dezember letzten Jahres stark gesunken. Also das ist tatsächlich der Fall. Also wir sind ja jetzt gerade in der Börsenphase, wo die Kurse ziemlich da unten gehen. Und ich habe, also mein Vermögen ist geringer zum aktuellen Zeitpunkt als noch im Dezember letzten Jahres. Einfach aus dem Hintergrund, weil die Aktienkurse gesunken sind. Und auf deine Frage einzugehen, was ich mache, gar nichts. Ich mache einfach weiter, ich investiere einfach weiter und weiß, dass die Aktienkurse langfristig auch wieder steigen werden. Ja.
Okay, dann stelle ich mir natürlich die Frage, du investierst weiter, was ist, wenn jetzt diese Krise halt lange geht und du hast jetzt, sage ich mal, 7.000 Euro auf dem Konto, auf dem Tagesgeldkonto, wie finanzierst du dein Leben?
Über mein Gehalt. Also üblicherweise kriegst du als Arbeitnehmer ein Gehalt und ich schütte mir ja auch aus meiner eigenen Firma ein Gehalt aus und so finanzierst du dich dann.
Aber ist denn nicht abhängig auch irgendwo von, weil das ja dein Unternehmen ja so komplett damit verschmolzen ist?
Das stimmt total. Also wenn unser Unternehmen jetzt in eine Krisensituation kommen sollte, jetzt mal unabhängig von dem, was an den Aktienmärkten passiert, dann dann müssen wir auch sehr wahrscheinlich ein bisschen die Gehälter reduzieren und solche Dinge. Aber das ist glücklicherweise noch nicht der Fall. Aber ansonsten, klar, ich meine, wenn es deinem Unternehmen schlecht geht, dann ist immer schlecht. Ja. Dann im schlimmsten Fall gehst du in die Insolvenz, so muss die Firma zumachen und dann müsste ich mir einen neuen Job suchen.
Ja, gut. Ja, das
dumm gelaufen.
Wollen wir natürlich alle nicht. Und ich hoffe, es wird nicht dazu kommen.
Ja, ich auch.
Geld anlegen ist jetzt erstmal einfach gesagt, aber was sind so die Schritte, die ich machen muss, um Geld anzulegen? Wie eröffne ich ein Depot? Wie investiere ich meine ersten Aktien?
Ja, guter Punkt. Also du musst zunächst mal ein Depot eröffnen, ne? Ganz klar. Also da suchst du dir eine Bank heraus, also suchst dir eine raus, die dir passt und dann wirst du halt durch so ein Formular durchgeführt. Da musst du dann halt deine persönlichen Angaben hinterlegen, ne? Musst dich dann verifizieren, mit Personalausweis in die Kamera halten und solche Dinge. Dann ist dein Depot eröffnet und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Da hast du dort das nennt man Ordermaske, also eine Bestellmaske quasi, wie so im Online-Shopping. Und da gibst du dann den Namen der Aktie ein, die du kaufen willst oder des ETFs oder ein anderes Wertpapier und dann kannst du das dort einfach kaufen. Also kannst du dort auf Kaufen drücken, das Geld wird dann von deinem Konto abgebucht und dein Broker oder deine Depotbank besorgt dir dann halt die Wertpapiere.
Wie mache ich das jetzt, wenn ich minderjährig bin? Kann mein Vater das für mich machen oder meine Mutter oder irgendjemand?
Genau, du kannst ein sogenanntes Junior-Depot eröffnen. Also ein Junior-Depot ist ein Depot in deinem Namen, aber deine Eltern haben da noch Zugriff drauf und müssen, genau, verwalten das. Und sobald du dann 18 wirst, geht dieses Depot automatisch, also ohne Zustimmung der Eltern, auf dich über. Und dann wird da quasi ein Erwachsenendepot draus und das Geld gehört dann auch dir entsprechend. Und dann kannst du, dann gibt's noch die Möglichkeit, sogenannte Sparpläne zu machen. Also, dass du nicht sagst, ich muss jetzt jedes Mal kaufen, das ist auch ein bisschen ätzend, ne, jeden Monat sich da einzuloggen, Wertpapiere kaufen, sondern du kannst dann sogenannte Sparpläne machen. Das heißt, es wird dann automatisch jeden Monat von deinem Konto abgebucht und in die entsprechende Aktie oder den ETF investiert.
Eine abschließende Frage habe ich noch. Und die ist etwas philosophisch, aber was bedeutet Geld für dich?
Also ich finde, Geld kann sehr viel Freiheit bedeuten. Es muss nicht, ja, aber für mich bedeutet es auf jeden Fall die Freiheit, Dinge zu tun, die ich möchte. Ich habe jetzt ein bisschen was auf der Seite liegen, was mir halt ermöglicht, die Projekte zu machen, die ich gerne machen würde. Mein großer Traum ist es, eine Weltumsegelung zu machen mit meiner Frau, also dass wir uns eines Tages ein Segelboot kaufen und ein Jahr lang einfach nicht erreichbar sind und um die Welt segeln. Und das sind halt alles so Freiheiten, die du hast, wenn du einfach ein bisschen auf Konsum verzichtet hast, ein paar Jahre lang und Geld auf die Seite gepackt hast und dann kannst du deinen Träumen hinterhergehen, egal ob beruflich, privat.
Ich hoffe, dass es bald soweit ist, dass du einfach mal Internet-Schau sagst und ein Jahr nicht mehr erreichbar bist.
Du mich nicht mehr
ist natürlich dann schade für den Podcast, aber sonst auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Also meine Eltern zum Beispiel haben ähnliche Vorstellungen, die wollten sich auch jetzt ein Segelboot kaufen.
Ah, sehr gut.
Haben auch schon einen Segelschein gemacht, aber kam bisher auch nicht dazu. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Der muss der Sohnemann jetzt übernehmen, oder? Du musst jetzt um das Familienwohl sorgen.
Genau, ich gebe mir Mühe. Aber ich habe jetzt ja durch dich die perfekten Tipps bekommen.
Sehr gut.
Und an der Stelle danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, auch mich da so ein bisschen als kompletten Noob dadurch durchzuführen.
Nein, ich finde das super gut, weil ich meine, wir haben ja angefangen damals mit Videos für Anfänger, ne? Die gar nicht wissen, also die keine Ahnung vom Finanzmarkt haben. Und mittlerweile haben wir uns da so ein bisschen von wegentwickelt, weil wir halt eine Community haben, die schon sehr, sehr gebildet in dem Bereich ist. Deswegen finde ich das immer extrem wichtig, auch die Neuen, die quasi von unten nachwachsen, denen das Thema nahe zu bringen und nicht so fachsimplerisch und verklausuliert und so komplex Dinge zu sagen, also sowas wie Kapitalmarkt oder so. Das finde ich super wichtig,
Mega, cool. Mach auf jeden Fall weiter so und wie gesagt, danke schön, dass du dabei warst. Finde es super interessant und danke schön, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Mach's gut. Danke für die Einladung.
Also wir haben jetzt viel mit Thomas über Finanzen geredet und an sich ist dieses Geldanlegen schon eine echt nice Sache. Aber wie man sich richtig informiert, das klären wir jetzt mit Max aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Hi.
Hi, Fynn, grüß dich.
Max, wir haben jetzt viel gehört von Thomas über Aktien. Der klingt echt wie ein Profi, also er scheint sich auszukennen. Deshalb vertraue ich ihm einfach mal und baller mein ganzes Geld in Aktien. Ja?
Deine ganzen 100 Euro quasi.
Genau, mein ganzes Erspartes.
Ja, also ich glaube, ganz so einfach musstest du dir oder kannst du dir das nicht machen, weil, ja, also klar, Aktien, das kann eine gute Anlagestrategie sein. Du kannst ja auch Geld gewinnen, aber du kannst ja genauso gut auch am Ende wieder Geld verlieren bei Aktien. Von daher musst du dir halt vorher schon so ein paar Gedanken machen, in welche Aktien du eigentlich investieren willst. Und vor allen Dingen solltest du dich generell erstmal so ein bisschen damit beschäftigen, wie viel Geld du eigentlich wirklich hast, Finnel. Weil jetzt einfach so alles nehmen, alles, was du hast in Aktien ballern, das wird nicht die beste Idee sein. Also brauchen wir im Endeffekt Infos. Infos aus dem Internet zum Beispiel oder aus Büchern. Kennst du Bücher?
Was ist das nochmal?
Also Infos aus dem Internet auf jeden Fall. Und ganz oft gibt es ja Leute, die erklären dir halt, wie Thomas eben auch, alles mögliche über Aktien, über ETFs, über Bitcoin teilweise auch. Und diese Leute, hast du vielleicht auch mal gehört, die heißen Finfluencer. Übrigens, ich finde Finfluencer fantastisch. Ist mir erst aufgefallen.
Finde ich gut, ja.
Finn und...
Wir haben es verstanden.
Das ist auf jeden Fall super, um sich so für einen Einstieg so ein paar Tipps zu holen. Also da gibt es ganz viele, zum Beispiel Thomas eben von Finanzfluss oder auch Finanztipp oder Madame Moneypenny, hast du vielleicht auch mal gehört, das sind so die ganz, ganz Großen, die dir
Madame Moneypenny?
Madame Moneypenny.
Habe ich noch nicht gehört.
Das sind die ganz Großen, die dir da was erklären über Finanzen. Aber man muss ein bisschen aufpassen, gerade so am Anfang, weil die BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die warnt sogar davor, dass nicht alle von diesen Finfluencern so super sind und wir da stattdessen auch gerne mal vorsichtiger sein sollten.
Okay, und diese BaFin, was auch immer das ist, die warnt jetzt vor diesen Finfluencern. Warum? Sind die so schlimm oder?
Ja, es gibt halt auch wie überall, auch bei den Finfluencern, so ein paar schwarze Schafe. Ne? Also im Fall von den Finfluencern, da machen sich immer mal wieder welche die Taschen voll, indem sie dir zum Beispiel irgendwelche krassen, total exklusiven Steuertipps verkaufen wollen in irgendwelchen total überteuerten Seminaren. Und erstens, diese exklusiven Steuertipps, die gibt es eigentlich in der Regel nicht. Und diese Seminare sind halt einfach maßlos überteuert. Und dazu kommt halt noch, dass ganz viele von den Leuten, die dir irgendwas erzählen wollen über Aktien, ETFs und so weiter, die haben halt einfach keine Ahnung am Ende. So. Das sind halt teilweise Leute, die haben vielleicht gerade erst angefangen, selbst so am Kapitalmarkt.
Thomas, aber das hört sich nach einem guten Businessmodell an. Also ich glaube...
Ja, willst du jetzt auch Seminare anbieten?
Ja, Seminare anbieten, ja, okay. Keine Ahnung habe, trotzdem die Kohle verdienen, hört sich gar nicht so schlecht an, muss ich sagen.
Ja, okay, mag sein. Aber es ist halt nicht so die feine Art, sagen wir es so, irgendwie Leute zu verarschen am Ende. Und von daher solltest du da wirklich vorsichtig sein. Und die Tipps, die du dir eigentlich zu Herzen nehmen kannst, ist bei sowas einfach mal zu checken. Was sind es für Leute? Woher haben die ihr Wissen? Also bei Thomas zum Beispiel, der informiert sich seit über 15 Jahren irgendwie mit dem Thema. Mhm. Und der kennt sich wirklich gut aus und hat halt auch in dem Bereich was gearbeitet. Da solltest du auf jeden Fall schauen. Und du musst immer gucken am besten, dass die Leute, die dir irgendwelche Tipps geben, nicht gerade irgendwelche Kooperationen haben mit halt irgendwelchen Banken oder so, wo sie genau dich dahin locken wollen, weil damit verdienen sie natürlich Geld, zum Beispiel über dieses Affiliate, kennt man ja.
Okay, verstanden. Also man muss quasi aufpassen, wem man vertraut und sich auch über die Leute informieren, was die machen. Aber hast du jetzt vielleicht so ein paar Tipps, worauf man achten kann, wenn man jetzt gerade anfängt?
Also mach dich wirklich echt schlau, weil die Börse, die ist im allerersten Moment, wenn du da anfängst irgendwie mit dem Depot, ist es super erschlagend. Es gibt Millionen von Aktien und Millionen von ETFs, also hat ja Thomas erklärt, das sind so Aktienpakete. Ja. Eigentlich ist es relativ einfach zu verstehen, aber du kannst da halt nicht ohne irgendwie Grundwissen dein komplettes Geld da reinlegen. Also es wäre zumindest keine gute Idee. Also was du zuallererst brauchst, ist ein Depot. Das einzurichten kostet am besten Fall gar nichts. Am besten checkst du da mal, welche Bank das eben kostenlos anbietet. Normalerweise sollte das nichts kosten. Und am Anfang hast du ja natürlich noch nicht so viele Ersparnisse, um irgendwas anzulegen. Und du kannst aber auch mit ganz wenig Geld anfangen. Also das wissen irgendwie die wenigsten. Du kannst auch mit wenig Geld schon investieren. Was aber wichtig ist, mach dir genau Gedanken, wie viel Geld hast du im Monat eigentlich zur Verfügung und wie viel Geld kannst du davon auch an der Börse anlegen. Weil das Geld, was du da anlegst, da solltest du immer sicher sein, dass du das vielleicht auch nie wieder sehen wirst.
Oh, das ist natürlich, nicht so schön. Hat natürlich noch Nachteile. Wie machst du das eigentlich selbst? Investierst du oder bist du da eher so raus? Oder wie machst du das? Wie handhabst du das?
Ich investiere tatsächlich. Also ich bin auch an der Börse, aber nicht so mega aktiv. Also ich mache das tatsächlich mit diesen Aktienpaketen, ETFs. Mhm. Und da habe ich vor... Ja, so ein paar Jahren, so mit Anfang, Mitte 20 habe ich angefangen da zu investieren. Also ich habe immer jeden Monat so ein paar Euro, die ich da eben reinstecke und das wird dann im besten Fall immer mehr durch diese Aktienpakete, die ich da habe und irgendwann auf Dauer oder wie zuletzt auch einfach brutal weniger und du verlierst einfach viel, viel Geld.
Okay, alles klar. Danke dir.
Sehr gern.
So, ich habe jetzt extrem lange mit Thomas und Max über dieses Thema geredet und ich muss sagen, ich bin etwas platt. Es ist wirklich kein Thema, mit dem ich mich in der letzten Vergangenheit viel beschäftigt habe. Deswegen würde ich auch noch nicht sagen, dass ich mich irgendwie gut auskenne, aber habe trotzdem irgendwie Interesse daran, mein Geld in Zukunft in Aktien anzulegen. Weil es an sich ja, wie wir heute festgestellt haben, schon eine coole Sache ist, wo man irgendwie das Geld auch vermehren kann. Am Ende des Tages muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob es was für diejenige Person ist. Aber ich finde die Grundidee schon echt cool, weil man sich vielleicht durch so eine Aktienanlage irgendwie Träume verwirklichen kann. In späteren Jahren, zum Beispiel wie bei Thomas mit dem Boot. Ich selbst kann es mir irgendwie auf jeden Fall vorstellen. Also ich glaube, keiner hat damit ein Problem, auf den Meeren mit einem Segelboot entlang zu driven. Aber es ist auch noch viel Zeit hin und ich weiß auch noch nicht 100%, was in dieser Zeit noch passieren wird. Cool, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, obwohl das ganze Thema ja schon etwas trocken ist. Also Kuss geht raus. Ich habe auf jeden Fall für mich persönlich einiges mitgenommen. Ich hoffe ihr auch. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn doch gerne, wo auch immer ihr ihn hört. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht es gut und ciao, euer Finnel.
Finnel und das Geld.
Jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.